Egal auf welcher Plattform ich in meiner Videospielkarriere bisher unterwegs war, Rennspiele, die gehörten immer dazu. Auf dem PC ist mir dabei ein Klassiker in sehr guter Erinnerung geblieben, Grand Prix 3 von Microprose. Deshalb geben wir heute in Folge 3 von Pad One Please ein bisschen mehr Gas und werfen einen Blick auf die Grand Prix Rennspielserie, was sie für Racer so interessant machte und weshalb ihr Ende eher ein bisschen unrühmlich war.
Pad One Please, der nächste Retro-Podcast von und mit der Torte.
Alles fing 1991 mit Formula One Grand Prix auf dem Amiga an und ein Jahr später dann auch auf dem PC. Wobei, streng genommen, ging es sogar noch ein Jahr früher los, 1990, denn da begann der Brite Jeff Crammond für Microprose mit der Entwicklung einer Rennsimulation, die, gemessen an dem, was die damalige Hardware an Ressourcen so hergab, möglichst realistisch anmuten sollte. Jeff brachte dafür neben seinem Hochschulstudium in Physik bereits praktische Erfahrungen in der Entwicklung von Rennspielen mit. So veröffentlichte er 1984 sein erstes Rennspiel Refs für den BBC Micro. Es bot nur eine Strecke, Silverstone. Simuliert wurde dabei die britische Formel-3-Meisterschaft. Der Titel war für die damalige Zeit bereits ordentlich realistisch anmutend. Das Wissen dazu erhielt er aus erster Hand. Acorn Soft, die das Spiel vermarkteten, sponserten zu der Zeit David Hunt, einen der Formel-3-Fahrer. Und der plauderte gerne über seine Erfahrungen aus dem Cockpit und dem Rennsport und Jeff ließ die Daten und Details, so gut es ging, in seinen Code einfließen. Später wurde Refs auch auf den Commodore 64 portiert und erhielt mit Refs Plus einen Nachfolger. Mit Stunt Car Racer erschuf er zudem eine weitere Simulation mit ein bisschen mehr Wumms. Mit dieser Erfahrung in petto war Jeff also genau der Richtige, um sich an die Entwicklung für Formula One Grand Prix zu setzen. Formula One Grand Prix oder kurz F1 GP oder in den USA auch World Circuit genannt, sollte nach Papyrus Indianapolis 500 das zweite echte 3D-Rennspiel auf dem Markt werden. Mit deutlich größerem Umfang allerdings. So waren in F1 GP 16 Rennstrecken der Formel 1 Saison enthalten, statt der einen einzigen in Papyrus-Spiel. Das Spiel sollte dabei den Spagat schaffen, die Ansprüche an eine Simulation zu erfüllen, aber auch Gelegenheitsspieler und Arcade-Racer nicht zu verschrecken. Das gelang durch Fahrhilfen, die Spieler während der Fahrt mit den F-Tasten nach Belieben hinzu- oder abschalten konnten. Eine völlig neue Erfahrung damals. Zudem konnten zum ersten Mal in einer Rennsimulation Tausendstelsekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden. Rennsportinteressierten war es außerdem endlich möglich, ein komplettes Rennwochenende inklusive Training und Qualifying für eine gute Startposition nachzuspielen. Wer an seinem Auto schrauben wollte, sollte dazu auch die Möglichkeit bekommen. Unterschiedliche Reifentypen, Getriebeübersetzungen, Bremsbalance und Flügel. Alles konfigurierbar, wenn man denn wollte. Und auch wenn das Spiel Formula One Grand Prix hieß, so musste es doch auf eine offizielle Lizenz verzichten. Statt Senna und Berger fuhren Sanchez und Langer. Und auch wenn die Performance des Spiels manchmal litt oder die Rennphysik zuweilen ein bisschen buggy war, das Spiel hat es früh in die besten Listen der einschlägigen Fachpresse der 90er geschafft und genießt bis heute bei Spielern Kultstatus und erfreut sich einer aktiven Community. Auch wenn Nico Hülkenberg erst kürzlich nach 239 Grand Prix-Starts sein erstes Formel-1-Podium überhaupt eingefahren hat, worüber ich mich sehr gefreut habe, heute hat die Formel 1 in der breiten Masse, zumindest in Deutschland, an Attraktivität verloren. Anderswo auf der Welt sieht das ganz anders aus. Am 13. November 1994 sollte ein gewisser junger deutscher Fahrer namens Michael Schumacher die Begeisterung für den Sport hierzulande aber erst so richtig entfachen, was auch mich aufgrund der Zeitverschiebung damals frühmorgens aus dem Schlaf riss. Mit einem aus heutiger Sicht, sagen wir es so, eher diskutablen Manöver befördert er nach einem Fahrfehler in Runde 36 des Grand Prix von Adelaide in Australien zunächst spektakulär sich selbst in die Reifenstapel. Bei dem Manöver beschädigt er aber mit seinem rechten Seitenkasten auch die linke Vorderradaufhängung seines Erzrivalen Damon Hill so stark, dass dieser sein Auto wenig später in der Boxengasse stehen lassen muss. Schumacher realisiert kurz drauf hinter dem Fangzaun wartend, der Hill, der kommt hier heute scheinbar nicht mehr vorbei. Und so gewinnt Michael Schumacher mit nur einem Punkt Vorsprung seinen ersten WM-Titel. Sechs weitere sollten folgen. Wer diese dramatische Szene originalgetreu nachspielen wollte, der musste noch bis 1996 warten. Denn dann erst erschien der Nachfolger unter dem kürzeren Namen Grand Prix 2. Dieses Mal erwarb man die offizielle Lizenz der FIA, allerdings für die gerade genannte 94er-Saison mit allen Fahrern, Teams und Strecken. Technisch war das Spiel für MS-DOS und Windows 95 wieder ein kleiner Leckerbissen. Die 3D-Grafik, die sah gut aus, der Generator für den Motorensound war neu und Spieler und Spielerinnen konnten einmal mehr Einfluss auf das Setup ihrer Fahrzeuge nehmen. Inhaltlich, also was Fahrer oder das Aussehen der Autos anging, orientierte sich das Spiel dabei am Stand nach dem Deutschland-Grand Prix 1994, also nach den tragischen Ereignissen von Imola, bei dem zunächst Roland Ratzenberger und einen Tag später Ayrton Senna in tragischen Unfällen ihre Leben ließen. Eine düstere Zeit für den Rennsport. Fragen nach der Sicherheit wurden lauter. Den Einstieg in Grand Prix 2 erleichterten erneut die verschiedenen Fahrhilfen wie eine Ideallinie, Lenk- oder Bremshilfen, Automatikgetriebe oder unkaputtbare Autos. Gespielt wurde mittels Tastatur, Maus oder Joystick und daran erinnere ich mich auch noch zu gut. Da ich kein Lenkrad hatte, bin ich viele Rennspiele früher tatsächlich mit Joystick gefahren. Der übermittelte die Eingaben analog, sodass man gezielter Gas geben, bremsen oder eben lenken konnte. Und auch im Multiplayer konnte gefahren werden, im Hotseat-Modus nacheinander an einem PC oder via Nullmodemkabel. Das Physikmodell von Grand Prix 2 wurde außerdem weiter aufgebohrt. Bugs des Vorgängers wurden ausgemerzt und bei der Gelegenheit gleich ein kleines Novum geschaffen. Es war das erste Spiel, das die Boliden auf drei Achsen im virtuellen Raum simulierte. Will sagen, die Fahrzeuge konnten beispielsweise bei Unfällen abheben und klebten nicht wie bisher üblich am Boden fest. Bis ins Jahr 2000 verkaufte sich das Spiel über 1,5 Millionen Mal. Seit diesem Jahr gibt es mit x86 GP2 auch eine Alpha-Version eines Mods, der es ermöglicht, das Spiel auch auf modernen Windows-PCs einfach lauffähig zu bekommen. Irgendwann im Jahre 2000 war es dann soweit. Ich habe mir für eine Mark ein Ticket für die Bahn gekauft, bin zum Kaufhof in die Stadt gefahren, um mir dort aus dem Regal eine große rote Box mit dem Schriftzug Grand Prix 3 by Jeff Crammond zu nehmen, zur Kasse zu tragen und möglichst schnell wieder nach Hause zu flitzen. Mit der Saison von 1998 stand nämlich dort der nächste Teil der Serie im Regal. Ein Jahr später sollte die 2000er-Saison dann noch in Form eines Expansion-Packs folgen. Neben einem realistischeren Schadensmodell, ausgebautem Multiplayer-Support und besserem 3D-Sound war für mich vor allem das Wettersystem einer der Kaufgründe. Denn nun konnte Regen einsetzen während dem Rennen und das eben spontan, was natürlich zum einen fahrerisch einer Herausforderung entsprechen sollte und auch taktisch neue Möglichkeiten eröffnen konnte. Wann wechselte man auf Regen und wann zurück auf Trockenreifen und bloß auf stehendes Wasser und Pfützen aufpassen? Dabei trocknete wie auf der richtigen Rennstrecke zuerst die Ideallinie wieder ab und dann der Rest. Naja, so sollte es zumindest in der Theorie sein. Am Ende stellten sich die Regeneffekte als eher überschaubar gut umgesetzt heraus Und auch visuell boten sie noch Optimierungspotenzial, was meiner Begeisterung aber keinen Abbruch tat. Ebenso wie die zwar immer noch gute, aber schon lange nicht mehr State-of-the-Art-Grafik. Und das lag an der verwendeten Engine, die im Wesentlichen einer aufgebohrten Version der Grand Prix 2 Grafik-Engine entsprach. Moderne 3D-Features damals aktueller Grafikkarten, die wurden einfach nicht unterstützt. Dennoch war das Spiel wieder ein Leckerbissen für Simulationsfreunde. Für die damalige Zeit war es erneut enorm realistisch. Für Tom Bramwell, Editor-in-Chief bei Eurogamer, war das Spiel das Beste des Jahres. Sein Testbericht aus dem Jahr 2000, der liest sich fast wie eine kleine Liebeserklärung und sieht Grand Prix 3 in diesem Jahr meilenweit vor anderen F1-Titeln wie F1 2000 von EA, welche in etwa zur gleichen Zeit herauskam. Ach ja, und Reifen. Reifen hatten die Autos endlich. Während man in der Cockpit-Perspektive in Grand Prix 1 und 2 seine Vorderreifen nicht sehen konnte, waren die in Grand Prix 3 endlich sichtbar. Was eine große Hilfe war, wenn man ein stehendes Vorderrad beim Anbremsen auch visuell wahrnehmen konnte oder um den Kurvenscheitel noch ein bisschen besser anpeilen zu können. Trotzdem, der dritte Teil blieb hinter den Erwartungen zurück. So gingen im ersten Monat zwar insgesamt über 300.000 Exemplare über die Ladentheken, aber an die Zahlen des Vorgängers kam das Spiel lange nicht heran. Daran sollte auch das Add-on der Saison 2000 nichts ändern, in dem auch zwei neue Strecken enthalten waren. Der Indianapolis Motor Speedway und der Sepang International Circuit. Zwei Jahre später sollte dann mit Grand Prix 4 der letzte Teil der Serie erscheinen und irgendwie war da, für mich zumindest, so ein bisschen die Luft raus, wenn ich ehrlich bin. Das Spiel kam mit der 2001er Saison, hatte eine komplett neue Grafik-Engine, die auch endlich DirectX 8 unterstützte. Die Strecken, die waren erstmals via GPS vermessen und auch das Wettersystem hatte nun mehr Einfluss auf das Fahrverhalten der Fahrzeuge. Leider wirkte das Spiel aber aufgrund einiger Bugs und fehlender Features wie Safety Car Support ein bisschen unrund. Das konnten andere Spiele zu der Zeit besser. Die Kritiken der Fachpresse, die waren dennoch nicht so schlecht, aber irgendwie wollte bei mir der Funke trotz noch mehr Realismus wie zig verschiedene Gründe, warum ein Auto sich quasi selbst auflösen könnte, nicht so richtig überspringen. Und scheinbar war ich damit auch nicht allein, denn der Titel verkaufte sich nur sehr schleppend. Eine fast fertige Xbox-Version wurde verworfen aufgrund der schlechten Verkaufszahlen der PC-Version und Microprose letztlich vom neuen Eigentümer Enfogrand dicht gemacht. Das Verhältnis verschob sich und die Spieler spielten andere Titel der Konkurrenz, wie die 2002er-Version der F1-Simulation aus dem Hause EA. Und so fand die Grand Prix-Serie aus Spielersicht ein doch irgendwie etwas unrühmliches Ende. Doch das soll die Leistung des Teams und insbesondere des Lead-Entwicklers Jeff Crammond keineswegs schmälern. Durch die Liebe zum Detail, der Hingabe und gerade zum Start der Serie der Fähigkeit, Eindrücke und Emotionen echter Rennfahrer in Assembler-Code niederzuschreiben, sodass am Ende eine für alle gut spielbare Rennsimulation dabei rauskam, das ist schon eine Leistung und rechtfertigt seinen Wikipedia-Artikel über seine Vita ohne jeden Zweifel. Leute, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Geschichte war für euch wieder ein bisschen unterhaltsam und ihr konntet vielleicht was mitnehmen, was ihr vorher noch nicht wusstet. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei sein solltet. Schaut auch gerne mal auf meinen YouTube- oder Twitch-Kanal vorbei. Einfach mal nach Dathort suchen. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Pad One, please. Der nächste Retro-Podcast von und mit Dathort.